Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das Johannesevangelium. In diesem Quartal werden wir uns mit einem anderen, fein gearbeiteten Meisterwerk befassen. Dieses Werk ist weder das Ergebnis eines Pinsels auf einer Leinwand, noch ein präzise gerahmtes Foto oder ein gekonnt gewebter Teppich. Vielmehr ist es das Wort Gottes, wie es im Johannesevangelium kunstvoll zum Ausdruck kommt. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Gesprächsrunde über das Johannesevangelium. Wir werden uns jetzt unterhalten über mehr Zeugnisse über Jesus. Und als meine Gäste darf ich begrüßen zu meiner Rechten Agnessa, den Jürgen und den Christopher. Schön, dass ihr mit dabei seid, wenn wir uns einzelne ausgewählte Abschnitte aus dem Johannesevangelium anschauen werden. Bevor wir einsteigen in den biblischen Text, möchte ich ein Gebet sprechen und dann geht's auch schon los. Unser lieber Herr Jesus, wir wollen über dich nachdenken, wenn wir jetzt eines der Evangelien miteinander betrachten. Es sind zum Teil auch schwierige Texte, die wir hier ansehen werden. Bitte leite du unsere Gedanken. Hilf uns, die Worte, die wir hier lesen miteinander, so zu verstehen, wie sie auch gemeint sind. Hilf uns, tiefer zu graben, als ein oberflächliches Verständnis hergeben würde. Hilf uns, es so zu verstehen, dass wir es auch in unserem Alltag anwenden können und dass nicht nur wir, die wir hier sitzen, sondern unsere Zuschauer und Zuhörer einen Gewinn davon haben. Danke, Herr, dass du uns helfen wirst, dass du unsere Gedanken leitest durch den Heiligen Geist und dass du uns zu den richtigen Schlüssen bringen möchtest. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Ich sagte gerade schon, dass das Thema der zurückliegenden Woche mehr Zeugnisse über Jesus ist, so lautet der Titel. Jetzt ist das ja so ein spezielles biblisches Wort irgendwie. Oder in unserem Sprachgebrauch, wenn wir schon länger in der Gemeinde sind, dann ist das ein feststehender Begriff, ja. Zeugnis geben. Mich würde interessieren, einfach mal so der Mann oder die Frau von der Straße, was verstehen die denn unter Zeugnis? Oder diejenigen unter uns, die vielleicht noch nicht so lange im Glauben stehen, was hat man denn unter Zeugnis so verstanden?
Ich glaube, so ungewöhnlich ist der Begriff Zeugnis nicht. Jedes Schulkind, Eltern kennen das Jahreszeugnis, das Halbjahreszeugnis. Man freut sich darüber oder hat Bammel davor. Wenn man schon mal seinen Arbeitsplatz gewechselt hat, kriegt man auch ein Arbeitszeugnis. Also es ist ein Dokument, ein Papier, was etwas über deine Leistungen aussagt. Nicht unbedingt über dich als Person, aber über deine Leistung.
Danke.
Ja, vor allem jetzt dieses Beispiel aufzunehmen. Ein Zeugnis zeigt ja, was du gemacht hast und ob du das gut oder schlecht gemacht hast. Und ich finde, das können wir jetzt auch biblisch anwenden. Ist das gut oder nicht? Was für ein Zeugnis gebe ich von dem Ganzen? In die Richtung, glaube ich, noch am leichtesten zu verstehen.
Also, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, aber wenn man das biblisch anschaut, Zeugnis ist ja eigentlich immer ein neutestamentlicher Begriff. Ja, da wird Zeugnis gegeben. Aber es gibt auch ein Aspekt im Alten Testament, wo etwas Zeugnis genannt wird, und das ist das Gesetz Gottes. Gott nennt sein eigenes Gesetz ein Zeugnis, ja, das Zeugnis, was in die Bundeslade gegeben wird. Und wir alle wissen, dass das Gesetz Gottes, es beschreibt ihn selbst. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Bild für Zeugnis. Also auch ein Schulzeugnis beschreibt ja, wie du bist. Nicht nur, was du getan hast, sondern wie du letztlich auch bist. Ne? Ich glaube, so, glaube ich, kann man sich dem Begriff Zeugnis eigentlich gut nähern. Was wir sind, wird auch nach außen dringen. Ja. Ob das durch Worte, Taten, wie auch immer ist. Aber es ist ein Spiegelbild dessen, was wir sind. Und das hilft dann, glaube ich, schon sehr viel auch für das, was wir in der Bibel jetzt anschauen werden.
Wenn ich zurückdenke und an meine Zeit in der Gemeinde als Kind, wenn Zeugnis der Begriff vorkam, dann war das immer so ein bisschen mit Bammel verbunden, wie du schon sagtest, Agnessa, so dieses Schulzeugnis. Das war für mich einfach das, was Zeugnis ist. Was anderes kannte ich so in der Art nicht. Und dann, wenn man sich ein bisschen mehr auskennt in der Bibel, ein bisschen mehr studiert, merkt man, es geht viel um Zeugnis geben. Das heißt, jemand tritt als Zeuge auf. Er bezeugt, was er gesehen, was er gehört, was er miterlebt hat. Und das, was wir hier miteinander betrachten in diesem Quartal, das Johannesevangelium, ist letztlich ein Schriftstück eines Zeugen, der Augen- und Ohrenzeuge der Taten Jesu Christi gewesen ist. Mich würde interessieren, wenn das ja das Thema jetzt auch diese Woche ist, wir werden uns verschiedene Zeugnisse anschauen, warum ist denn nicht nur im Neuen Testament, aber besonders dort Zeugnis überhaupt so wichtig? Wäre es nicht auch einfach möglich gewesen, ohne Zeugen, die etwas bezeugen, Gott vom Himmel herabsprechen zu haben, der vielleicht sogar ein Buch vom Himmel herabgibt und da steht einfach drin, wie er ist oder wie er sein Volk sieht, wie der Weg der Erlösung ist. Aber nein, wir haben immer wieder Zeugen, die Zeugnis geben. Warum?
Ich glaube, das liegt sehr stark daran, dass er im Neuen Testament ja Jesus auftritt und Jesus eigentlich Gott verkörpert. Gottes Charakter verkörpert und generell Gebot Gottes verkörpert. Und die Menschen sollen deshalb Zeugnis davon geben, weil er eben dieses ganze Wort Gottes verkörpert. Genau, in die Richtung.
Wir werden ja vielleicht später noch über Johannes 5 sprechen. Da zeigt er Jesus, dass es mehrere Zeugen gibt für ihn. Er sagt, die Werke des Vaters und das Wort Gottes. Und er erwähnt dort auch Johannes den Täufer, der zum Zeugnis kam. Und dann sagt er was Interessantes. Er sagt, ich nehme eigentlich das Wort, das Zeugnis eines Menschen nicht an. Also Gott braucht sozusagen nicht unser Zeugnis. Aber dann sagt er, ich sage das, damit ihr gerettet werdet. Das heißt offensichtlich, das Zeugnis der Menschen ist jetzt nicht so sehr dazu da, damit Gott gerechtfertigt wird in einer Anklage, sondern mit Menschen, die ihn noch nicht so gut kennen, auch kennenlernen. Weil wir kennen ja die Situation von verlorenen Menschen. Ja, wir sind auch verloren gewesen und können bezeugen, wie Jesus unser Leben verändert hat. Glaube ich, das ist so der Punkt, um den es geht.
Eben, das ist die Beziehung, die Gott mit den Menschen aufbaut. Und natürlich kann Gott, der braucht uns nicht. Es heißt auch, wenn ihr nicht bezeugt, kann Gott auch die Steine sprechen lassen. Er braucht die Menschen nicht, ja. Und viele Menschen werden auch durch die Natur von Gott überzeugt, ja. Aber es geht letzten Endes um uns, was wir mit Gott erlebt haben, welche Beziehung wir mit Gott haben. Und das ist auch für die Menschen im Neuen Testament. Auch im Alten Testament hat Gott immer wieder Propheten geschickt, die nicht nur eine Warnungsbotschaft hatten, sondern die auch Gott bezeugt haben in seinem Charakter, wie er ist.
Wäre für euch das Wort, wie wir es vor uns haben, glaubwürdiger, wenn es einfach nur, sage ich mal, vom Himmel herab geschenkt worden wäre? Vielleicht hätte Gott einfach nur zu einem Menschen gesprochen, der es niederschreibt? Oder ist es für euch leichter annehmbar, glaubwürdiger, wenn ihr so viele Zeugen habt? Die Propheten, die Evangelisten.
Ich glaube, dass das funktionieren würde, wenn, so wie du gesagt hast, wenn es nur von Gott runterkommen würde. Aber du siehst halt, dass eine Veränderung zum Alten Testament. Im Alten Testament hatten halt nur die Priester Zugang zu Gott. Und jetzt sind wir alle Priester. Wir können alle Priester sein. Wir können allen Zeugnis geben. Und du merkst halt, dass es jetzt viel, viel persönlicher wird. Um das, glaube ich, geht es, dass wir viel mehr mit eingebunden werden. Das will ja Gott. Gott könnte es auch alleine machen. Also er braucht uns nicht.
Ich meine, dieses Modell, das du gerade skizziert hast, das gibt es ja. Der Koran ist genau das. Ja. Und aber bei Gott geht es nicht darum, einfach nur sozusagen objektive theologische, vielleicht auch Wahrheit von oben nach unten zu vermitteln, sondern Johannes sagt ja selbst, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und dem Sohn. Es geht um Gemeinschaft, es geht um Beziehung und die wird nicht einfach von oben nach unten einfach nur diktiert. Und was die Bibel hat, und ich da denke, würde ich sagen, ist es sogar das Alte und das Neue Testament in ganz vielen Facetten, die alle berichten auf unterschiedlichste Art und Weisen, was Menschen erlebt haben, die mit Gott Beziehung gelebt haben. Die bezeugen das durch Lieder, durch Prophezeiungen, durch Geschichten, vielleicht sogar mal durch Gesetzestexte, also verschiedene Möglichkeiten, durch die man Zeugnis geben kann, was man erlebt hat. Aber sie alle zeigen, Gott hat in mir gewirkt, mit mir gelebt. Ja, ist mit Gott gewandelt sozusagen.
Und da gibt es einen wichtigen Aspekt noch an. Es geht ja nicht nur darum, Informationen zu vermitteln und dann müssen wir Menschen schauen, wie wir damit klarkommen. Es geht auch darum, gleich noch mitzuerfahren, was hat es mit den Menschen gemacht, die Gott schon erlebt haben. Es ist nicht nur Zeugnis über Gott, sondern auch Zeugnis über die Person, die Gott kennengelernt hat und was es in deren Leben bewirkt hat. Und ich schätze, es geht euch genauso wie mir. Gerade am Anfang meines Glaubens war das Wichtigste für mich die Zeugnisse anderer Menschen und was das Wort Gottes, was Gott in deren Leben bewirkt hat. Nicht nur wie Gott ist, sondern was hat er verändert in dem Leben. Und das finde ich so faszinierend. Du hast auch den Koran erwähnt gegenüber einem solchen Werk. Hier haben wir Menschen, die erzählen, das hat das mit mir gemacht. Und wir sehen diese Veränderung. Und das ist unheimlich überzeugend.
Und Johannes sagt ja selbst, was wir gesehen und was wir gehört, was wir betastet haben, das verkündigen wir, das bezeugen wir.
Und ich glaube einfach, wir Menschen sind von Haus aus Rudeltiere. Wir folgen gerne einer Masse nach. Und je mehr Zeugen wir haben, desto glaubwürdiger ist es für uns. Wenn du nur ein Buch hast, was vom Himmel kommt und da ist es, glaube ich, also würde es mir zum Beispiel schwerfallen, die Autorität anzuerkennen über Jahrhunderte hinaus. Mhm. Aber so, wenn du immer wieder Zeugen hast, also ich habe als Jugendliche extrem gerne Missionsberichte gelesen. Mhm. Das war das Erste, was man sich angeschaut hat, wenn man das Missionsberichtheft in die Hand gekriegt hat, alle Missionsberichte durchlesen, weil einfach das für mich so spannend war, zu sehen, wie wirkt Gott im Leben anderer Menschen. Die erleben Wunder mit ihm. Es muss was Größeres geben. Und deswegen, glaube ich, ist es auch umso wichtiger, dass wir auch bezeugen.
Schauen wir uns doch mal einen ganz großen Zeugen im Johannesevangelium, überhaupt in der Christenheit an. Ich darf euch bitten, in Johannes 3 einzusteigen, die Verse 25 bis 36. Ist jetzt ein bisschen längerer Abschnitt, aber der ist auch sehr gehaltvoll, da wollen wir uns einiges ansehen. Überschrieben ist es bei mir, weiteres Zeugnis des Täufers über Jesus. Also wir haben Johannes, den Täufer hier, und Jesus, die beiden, die hier doch sich sehr nah standen, sehr eng miteinander gewirkt haben, beziehungsweise der eine den anderen mit auf die Bahn genommen hat, jetzt in den Dienst einzusteigen. Mhm. Ich würde dich bitten, Agnessa, dass du das liest, Verse 25 bis 36. Ist dir recht, alles zu lesen? Bis 36. Okay. Bitte schön.
Es erhob sich nun eine Streitfrage zwischen den Jüngern des Johannes und einigen Juden wegen der Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, der, welcher bei dir war jenseits des Jordans, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft und jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.
Dankeschön. Jetzt haben wir recht häufig dieses Wort, diesen Begriff, um den es uns geht, das Zeugnis, und haben hier auch ein Bild, das verwendet wird. Wenn ich hier an Vers 29 denke, der die Braut hat, ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Hier greift also Johannes ein Bild heraus, mit dem er auch dieses Zeugnis, das er gibt, in Worte packt, irgendwie schön beschreibt. Warum gerade dieses Bild? Was bedeutet das, Bräutigam, Freund? Was möchte er damit sagen?
Ja, ich finde, auf der einen Seite siehst du diese demütige Handlung von Johannes. Ich sehe ihn fast so als einen Trauzeugen. Ein Trauzeuge, der soll ja auch eigentlich dem Bräutigam das Leben so leicht wie möglich zu machen am Hochzeitstag. Mhm. Und hält sich eigentlich immer im Hintergrund und schaut, dass der Bräutigam im Vordergrund ist und dass die Hochzeit schön wird, toll wird, gut abläuft. Und so sehe ich auch Johannes. Und so sieht er sich ja auch selber, wie er im ersten Kapitel selber beschreibt. Ich bin nur der, der den Weg bereitet für Gott. Ja. Nichts anderes mache ich nicht. Und einfach so diese demütige Haltung. Mhm.
Auch wenn die Braut, die wird ja erwähnt, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Die Braut ist ja die Gemeinde, diesem Bild. Und ich glaube, hier ist ein wichtiger Punkt angesprochen, gerade auch für uns, die wir in der Verkündigung aktiv sind. Die Gemeinde gehört nicht dem Prediger. Die Gemeinde gehört nicht dem Evangelisten. Und das ist halt immer die Versuchung, sowohl von Sprecherseite als auch von Zuhörerseite, da irgendwie eine zu enge Verbindung herzuziehen. Jeder Hörer, jedes Gemeindeglied soll zu Jesus geführt werden, mhm, und nicht zu einem Menschen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir hier von Johannes unbedingt lernen müssen. Dass wenn wir als, in welcher Funktion noch immer, gerufen sind, für Jesus zu arbeiten, dass wir uns immer bewusst machen, die Gemeinde muss woanders sind. Die muss nicht zu uns. Mhm. Muss zu jemand anders. Mhm. Zu Jesus.
Er drückt es ja schön aus hier in Vers 30. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Also er war sich sehr bewusst, dass es hier nicht um ihn gehen darf, dass er sogar kleiner werden muss. Die Stellung, die er hatte, muss er nach und nach verlassen, damit mehr Raum für Jesus ist.
Mhm. Ja, vor allem, wir sehen das ja auch bei Ellen White. Sie schreibt ja auch im Neuen Testament, der demütigste Mensch war Johannes der Täufer. Mhm. Und du siehst es, wie gesagt, im ersten Kapitel schon und generell in seinen Handlungen, er hält sich immer im Hintergrund. Und so wie du schon erwähnt hast, das soll immer auf Jesus hindeuten, immer zu Jesus hinführen, die Gemeinde zu Jesus hinführen. Ich gehe nicht in die Gemeinde, weil ich da einen tollen Prediger hören will oder irgendwas. Ich gehe da rein, weil ich Jesus finden will, Beziehung mit Gott haben will.
Mhm. Ich meine, er war ja nicht irgendein Wald- und Wiesenprediger. Mhm. Seine YouTube-Klickzahlen, die waren
astronomisch.
Ging durch die Decke, ja wirklich. Ich meine, Ellenwein sagt, wenn er gesagt hätte, okay, jetzt gehen wir auf die Römer. Pharisäer, Sadduzäer, Schriftgelehrten, allesamt das Militär, die werden alle hinter ihm gegangen. Manche vielleicht so ein bisschen aus falschen Motiven, ja. Manche haben ihm voll geglaubt, manche haben das vielleicht noch aus Opportunismus gemacht. Aber der war so berühmt, wenn man in der Apostelgeschichte da später schaut, wird und über ihn gesprochen wird, es wird immer nie erklärt, es wird immer vorausgesetzt. Selbst wenn die in der Türkei, in Griechenland sind, das muss Wellen geschlagen haben. Helmut sagt, er hätte die Welt erobern können. Und hat es nicht getan. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie viele andere Menschen haben auch so eine Aufmerksamkeitsspanne gehabt, ja, so, und haben das dann für sich selbst genutzt.
Und das, glaube ich, ist eine große Herausforderung. Wenn du eine gewisse Position erreicht hast, du hast einen gewissen Einfluss, eine gewisse Reichweite, eine gewisse Ehre und Respekt, die dir entgegengebracht werden, dass es gar nicht leicht ist, wenn der Punkt kommt, an dem du vielleicht merkst, jetzt muss ich abtreten. Ich denke auch an Menschen, die vielleicht lange Verantwortung getragen haben, das auch gut gemacht haben und dann kommt irgendwann das Alter und sie können die Leistung so nicht mehr bringen. Und andere sagen ihnen vielleicht auch, hier, du, lass mal andere Jüngere machen. Das ist oft gar nicht leicht, ja. Und ich habe so Fälle schon miterlebt, mir tut das so leid, weil man ist ja auch dankbar für diese Menschen, die so viel geleistet haben, aber irgendwann kommt der Punkt, da müssen sie dann auch demütig sagen, meine Zeit ist vorüber. Und da würde ich gerne mit euch noch ein bisschen darüber nachdenken, wie schafft man das, dass man diesen demütigen Geist, den wir hier bei Johannes sehen, auch in seinem eigenen Leben pflegt. Dass man nicht eifersüchtig wird, sondern dass man bereit ist zu sagen, okay, der andere kann das besser, ich mache meine Sache vielleicht wirklich gut. Johannes war ein wirklich guter Prediger. Und er tritt zurück, damit die Leute Jesus nachfolgen. Wie kann man das kultivieren, dass man das schafft?
Das größte Problem aus meiner Sicht ist einfach das eigene Ich. Mhm. Wenn du nicht lernst, mit deinem eigenen Ich umzugehen und vor allem beiseite zu schieben und den Heiligen Geist und Jesus durch dich wirken zu lassen, dann hast du ein Problem damit. Das eigene Ich sehe ich als das größte Problem oder unser größter Feind überhaupt.
Mhm. Ja. Also ich war sehr beeindruckt von dem ehemaligen Chef meines Mannes. Er hat seinen Job wirklich sehr, sehr gut gemacht und man wollte ihn sehr, sehr gerne weiter behalten. Und über das reguläre Pensionsalter in unseren Breitengraden war er eh drüber hinweg, aber man hätte ihn gerne noch weiter behalten. Und er war reflektiert genug zu sagen, ihr Lieben, ich gehe, um die Verantwortung jemand anderem zu geben. Er hat es als was Positives empfunden, sagen zu können, ich habe jetzt für Gott gedient, ich habe ihm die besten Jahre meines Lebens gegeben und jetzt darf jemand anderes ran und ich kann gerne beraten zur Seite stehen, wenn jemand noch meinen Rat braucht oder sonst irgendwas, aber ich gebe die Verantwortung jemand anderem ab. Und ich habe mir gedacht, eigentlich hat er recht, er hat das nicht irgendwie als Degradierung seiner Person angesehen, sondern wir haben erst neulich miteinander gesprochen über das Thema und er hat gesagt, also für ihn ist es, ein Befreiungsschlag. Er darf jetzt wieder, wie hat er das ausgedrückt, so nett?
Sein eigenes Leben leben.
Ja, und ein bisschen wieder in die Rolle des Kindseins schlüpfen. Er muss die Verantwortung nicht mehr tragen. Das ist einfach schön. Man kann was machen, man kann mithelfen, aber du musst den Kopf dafür nicht hinhalten.
Jetzt ist es bei Johannes ja nicht ganz so schön gelaufen. Ja? Nicht lange nach diesen Begebenheiten wird er gefangen genommen. Er wird also nicht viel Freiheit verspüren. Und dann kommt er auch langsam im Gefängnis der Zweifel auf. Ist das denn tatsächlich der Messias? Und er sendet seine Jünger zu Jesus, um Zeugnis zu erhalten, was Jesus tut, um zu verstehen, ist er das denn? Ich glaube, es ist leicht, Verantwortung abzugeben, wenn man merkt, dass jemand, der ist besser. Und an dem Punkt habe ich den Eindruck, ist das auch für alle klar. Da kommt jetzt Jesus, der wird nochmal eine Schippe drauflegen. Ja? Der wird nicht nur mit Wasser, der wird mit Feuer taufen. Mhm. Aber wenn der Moment kommt, wo man das Gefühl hat, der, an den ich den Staffelstab übergeben habe, bringt nicht das, was ich erwartet habe. Das muss wirklich schwer sein.
Man, das hat Jesus gemacht. Er hat das gerade erst entstandene Werk abgegeben an Leute wie Petrus. Ja, hat gesagt, weide meine Schafe. Mhm. Ich meine, also, wer von uns hat das gemacht? Er hat gesagt, ich gehe jetzt und ihr werdet diese Gemeinde gut weiterführen. Und also da sieht man sozusagen, dass Johannes ihm wirklich, also der hat, ohne jetzt, sag mal, viel mit Jesus, viele Jahre zu tun gehabt zu haben, der hat diesen Geist von Jesus, der hat das verstanden und reflektiert.
Ja.
Ich finde, es fängt ja schon teilweise, es fängt eigentlich schon im Gebet an. Bete ich wirklich so, dass ich Gottes Willen möchte, dass der dabei rauskommt, oder insgeheim doch mir eigentlich gewisse Dinge vorstelle oder wünsche oder wie auch immer. Mhm. Fängt da schon diese demütige Haltung an? Oder wie Johannes zum Beispiel ins Gefängnis gehen muss. Bleibe ich da wirklich demütig und sage, okay, Gottes Weg, Gottes Plan, da bleibe ich dabei.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sich immer wieder die Frage zu stellen, vor allem wenn man Verantwortung trägt und hat vielleicht eine gewisse Reichweite, sich die Frage zu stellen, mache ich das jetzt, damit Leute mich sehen, oder mache ich das, damit sie Jesus durch mich sehen? Absolut. Und vielleicht kommt man am Anfang da wirklich ganz gut auf den Weg und sagt, hey, das mache ich alles für Jesus, und irgendwann ist so ein Punkt erreicht, an dem man das nicht mehr so vor Augen hat. Ich glaube, die Gefahr, die ist bei jedem gegeben, und da müssen wir uns immer wieder auch einfach in Frage stellen. Ich glaube, es ist auch ganz wertvoll, wenn man gute Freunde hat oder Ehepartner oder Kinder, die das durchaus auch in Frage stellen. Vielleicht auch sagen, hey, also das hat jetzt sehr arrogant gewirkt oder so, ja, pass mal ein bisschen auf. Ich glaube, das ist ganz wichtig, unter Geschwistern sich da durchaus auch mal in Frage zu stellen.
Ich glaube, ein Aspekt ist auch, wenn man anfängt, eine Reichweite zu bekommen und Einfluss zu haben, merkt man irgendwann, jedenfalls ist es mir so gegangen, man merkt, wenn ich jetzt bestimmte Themen bediene, kann ich einfach sozusagen immer mehr
die Reichweite erhöhen.
Mhm. Wenn ich aber andere Themen im Vordergrund rücke, die eigentlich wichtiger sind, wird das wieder auch reduzieren. Jesus hat ja manchmal gepredigt, plötzlich waren alle wieder weg. Mhm. Und glaube ich, das ist ganz wichtig, dass es einem wichtiger ist, dass die Botschaft, die unveränderte Botschaft vorne steht, auch wenn das bedeutet, dass vielleicht man eben dann weniger gesehen wird, ja, als andere, die halt immer sozusagen populistisch immer das bringen, was die Leute hören wollen. Ja, das ist, natürlich sind dann die Kirchen voll.
Vielleicht gehen wir gerade mal zu so einer Predigt, denn das war ja auch Thema in dieser Woche. In Johannes 6 haben wir eine Predigt Jesu, die dazu führt, dass er viele, und da reden wir von Tausenden, seiner Nachfolger auf einen Schlag verliert, aufgrund eines Missverständnisses, das er nicht auflöst. Ja, da möchte ich ein bisschen mit euch drüber nachdenken, warum macht er das so, warum formuliert er so. Johannes Kapitel 6, da müssen wir wieder ein bisschen längeren Abschnitt lesen, Vers 51 bis 66. Jürgen, würdest du es lesen?
51 bis 66?
Ja.
Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Aber wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Nicht wie die Väter aßen und starben, wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er, als er in der Synagoge zu Kapernaum lebte. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, daran nehmt ihr Anstoß? Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er vorher war, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welches es waren, die nicht glaubten, und wer es war, der ihn überliefern würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm.
Ja, danke. Wie viele wird uns jetzt hier nicht gesagt? Aber dass er dann im Folgenden die Frage an seine 12 Jünger stellt, wollt ihr auch gehen, lässt darauf schließen, dass hier fast alle weg sind inzwischen. Mhm. Jetzt vergegenwärtigen wir uns gerade mal, was vorher passiert ist. In Vers 15, im gleichen Kapitel, sehen wir noch, Jesus erkennt, sie kommen, um ihn zu ergreifen und zum König zu machen.
Speisung der 5000.
Ja.
Das ist ungefähr ein Jahr vor der Kreuzigung. Ja.
Und jetzt kommt er hier mit einer so harten Predigt. Man hat was das Gefühl, er legt es drauf an, eine Art Sichtung herbeizuführen. Wie schätzt ihr das ein? Warum redet Jesus so? Warum macht er das so, ich habe den Eindruck, bewusst missverständlich, als würde er von Kannibalismus sprechen?
Ich glaube, also das hilft vielleicht, wenn man so ein bisschen das ganze Kapitel so vor Augen führt. Er hat ja diese Speisung der 5000. Ja, das ist ein großes Ding. Die denken, wir machen ihn zum König. Ja. Er tut das sofort unterbinden. Am nächsten Tag, und das haben wir jetzt zwar nicht gelesen, aber das, glaube ich, spielt so ein bisschen auch im Hintergrund eine Rolle, kommen die alle wieder. Ja, die treffen ihn wieder. Und Jesus erkennt, die kommen, weil sie noch mehr Brot haben wollen, noch mehr Wunder sehen wollen. Und dann sagen sie ja so interessanterweise in Vers 31, unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste. Vers 30, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Der hat gerade 5000 Mann plus Frauen plus Kinder satt gemacht. Er sagt, was für ein Zeichen tust du?
Noch ein bisschen.
Der Subtext ist, Mose hat uns 40 Jahre lang Tag für Tag Manna fallen lassen für 2 Millionen Leute. Du hast 5000 Leute satt gemacht an einem Tag. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo Jesus deutlich macht, okay, deswegen spricht er über das Essen. Ich bin das Brot des Lebens. Hier ist ein tiefes geistliches Problem. Also ich würde sogar sagen, es ist nicht einfach nur ein Missverständnis, sondern er zeigt quasi, dass nur die Leute, die geistlich denken, auch mit dem weitergehen können. Und die Leute, die nicht geistlich denken, die werden das jetzt buchstäblich nehmen. Das ist ein bisschen ein harter Lackmustest, aber das zeigt, wer denkt geistig und wer nicht.
Also das wird man auch am Ende des Kapitels sagt ja Jesus, also der wusste ja schon, dass die ihn missverstanden haben. Und natürlich hat er das auch anders ausdrücken können, so dass man es nicht missverstehen konnte. Aber wie du gesagt hast, es ging hier tatsächlich um ein tiefes geistliches Problem. Sie wollten nicht ihn als Messias haben, der sie von ihren Sünden befreit. Sie haben das Problem der Sünde gar nicht bei sich gesehen. Sie waren so von sich und ihren Werken eingenommen und mit den ganzen rituellen Waschungen, das war ja ein Krampf und ein Zwang, dieser ganze Glaube. Und das war ja davon alles durchsäuert im Prinzip. Und Jesus bietet hier was vollkommen anderes und sie sind daran null interessiert. Nur an dem, was die Geschichte hergegeben hat, unsere Väter und Mose und so weiter. Sie träumen davon, wieder ein großes Volk zu sein, die was zu sagen haben. Es ging nur um Macht und Ansehen und überhaupt nicht darum, wie es in ihrem Herzen wirklich aussieht.
Ja, und du siehst halt, es geht, glaube ich, in die Richtung so, das Weizen vom Spreu zu trennen. Jesus kommt immer und versucht immer irgendwie so, irgendwie hast du das Gefühl, Jesus kommt und macht Chaos. Im Chaos im Kopf, in deinem Denken. Er kommt und versucht einfach, die Leute darauf hinzuweisen, hey, das läuft völlig anders, wie ihr glaubt. Und ihr habt eine völlig falsche Vorstellung von dem Ganzen. Er verursacht eigentlich ziemlich viel Chaos bei den Leuten, in denen er denken, und geht dann wieder und lässt sie dann alleine damit, dass sie Zeit darüber nachzudenken
haben. Wäre natürlich spannend zu wissen, wie viele von denen, die jetzt gingen, später dann doch wieder kommen oder zumindest nach der Auferstehung auch Christen wurden. Wissen wir nicht, aber ich gehe fest davon aus, dass einigen später bewusst geworden ist, was will ich mit Manna vom Himmel, wenn ich nicht das ewige Leben habe durch die Lösung von meiner Schuld.
Ja, genau. Die sind ja auch alle wieder gestorben, sagt Jesus. Ja, die sind alle in der Wüste gestorben, genau. Haben das Manna gesehen. Was mir auffällt, ist, dass vor allem im Johannesevangelium überhaupt Jesus immer wieder missverstanden wird. Die Leute haben immer das Problem, dass sie quasi seine geistlichen Aussagen, ja, Nikodemus, ja, in den Mutterleib zurück und die Frau im Jakobsbrunnen mit dem Wasser. Und das kommt immer und immer wieder. Und das zeigt mir, dass man schon auch, wenn man Jesus verstehen möchte, auch geistlich denken muss. Ja. Man könnte ein bisschen in die Kirchengeschichte gehen, da kommt ja dieses Literalistische dann wieder auch. Hier haben sie halt wirklich, sie wollten diesen König haben, den sie sich wirklich als einen buchstäblichen König vorgestellt haben. Und die Aussage, die Jesus aber macht, ist ja, selbst wenn man sie geistlich versteht, eine krasse Aussage. Du kannst nicht ohne mich leben. Du brauchst mich nicht als einen Heerführer, sondern du brauchst mich, um überhaupt dein Leben zu leben. Das heißt, ich kann gar nicht ohne Jesus leben. Das ist ja, was er letztlich sagen möchte. Und ich glaube, vielleicht hat der Einwand das schon auch durchgehört und gesagt, nee, das ist mir zu radikal. Ja, ich hätte gern den, so wie die Israeliten am Berg Sinai, ja, geh uns voran, führ uns ins Land Kanaan. Aber als die 10 Gebote direkt zu ihm gesprochen worden sind, haben gesagt, nee, Moment mal, das ist uns zu viel.
Zu intensiv,
zu heiß. Das geht direkt in meine innerste Herzenskamera. Ja.
Und das denke ich mir oft auch bei uns. Ist Jesus quasi so mein Maskottchen, zu dem ich komme, wenn es mir schlecht geht und so, hilf mir jetzt mal und mach das und mach jenes, so wie die Juden auch, wir brauchen jetzt ein Wunder. Oder ist es tatsächlich jemand, der mein Leben verändert? Möchte ich Jesus verstehen oder möchte ich ihn bewusst missverstehen, um dann schlecht über ihn reden zu können.
Oder meinen eigenen Weg weiterzugehen.
Richtig, richtig. So, ich meine, wir zwei haben Teenagerkinder und manchmal redet man mit ihnen und du hast das Gefühl, sie verstehen dich bewusst, Miss, um dann Sachen dann auszudiskutieren, ins Lächerliche auszudiskutieren, wo du sagst, ach komm bitte, du hast ganz genau verstanden, was ich gesagt habe. Und hier habe ich auch das Gefühl bei Jesus, dass er bei den Pharisäern das voraussetzt, dass sie das hätten verstehen müssen. Ich meine, klar, wir wissen jetzt nicht, ob sie es wirklich verstanden haben und das für sich aber nicht akzeptieren wollten und sich ganz bewusst abgewendet haben und dann ganz bewusst von Kannibalismus gesprochen haben, was ein absoluter Irrsinn ist, wenn du das Alte Testament durchgehst. Mhm. Und Gott ist absolut gegen jegliche Menschenopfer und gegen solche Praktiken. Und jetzt würde jemand kommen und sagen, naja, übrigens.
Ja, auf alle Fälle. Ich frage mich nur, bitte erstmal Jürgen.
Vor allem so, ist Jesus für dich ein Stolperstein oder der Eckstein? Stolperst du über Jesus, weil er jetzt die und die Aussage tätigt oder weil im Wort Gottes das und das steht? Oder nimmst du das einfach als Baustein und hoffst, dass dir irgendwann der Heilige Geist die Erkenntnis schenkt und verwirfst es nicht gleich?
Da sind wir wieder bei der Einstellung, von der wir vorher gesprochen haben bei Johannes, oder? Mit der nötigen Demut an eine Sache heranzugehen. Johannes hat auch nicht verstanden, warum Jesus nichts tut, als er inhaftiert wurde und immer länger im Kerker war und am Ende sogar enthauptet wird. Aber er hat es akzeptiert. Er hat die Zeichen, die Werke des Messias getan. Und das genügte Johannes als Zeugnis von dem Messias. Jetzt würde mich interessieren, mal so auf unsere Gemeindepraxis oder auch Lebenspraxis übertragen. Jesus hält hier eine Rede, die nicht leicht zu verstehen ist. Und er wusste das natürlich. Er redet auch in Gleichnissen. Und er sagt sogar, er tut es, euch es geben, zu verstehen, die Geheimnisse des Reiches Gottes, jenen aber nicht. Also man hat den Eindruck, manches Mal möchte er bewusst in Codes sprechen. Und er nimmt das Missverständnis oder auch den Verlust von manchen Nachfolgern bewusst in Kauf. Jetzt denke ich an die Gemeindepraxis, bin ja auch viele Jahre Prediger gewesen, habe ja auch jetzt noch gewisse Verantwortung und verschiedenes an Projekten, die so anstehen. Und immer wieder kommt ein Gedanke auf in verschiedenen Ausschüssen, verschiedenen Besprechungen. Wie wird man das verstehen? Kann das missdeutet werden? Dürfen wir das so machen? Oder, jetzt mal was ganz Praktisches zu nehmen, zitiere nicht so viel Ellen White in der Predigt, wird doch nur missverstanden. Dann denken die, wir hätten noch einen Zusatz zur Bibel. Ja? Oder rede nicht in der Sprache Kanaans, versteht doch eh keiner. Ich denke, ihr wisst, wovon ich rede. Das sind so Dinge, die immer wieder kommen, so recht plakativ, dass ich den Eindruck habe, manchmal trauen wir uns gar nichts mehr zu machen. Hauptsache, es gibt kein Missverständnis. Reden wir gar nicht, geben wir gar kein Zeugnis, kann man uns auch nicht missverstehen. Würde mich interessieren, wie ihr das seht und wie weit man gehen darf, in dem Bewusstsein, dass man nicht von allen verstanden wird.
Ich glaube, das Problem ist, du wirst immer Leute haben, die das anders sehen und anders verstehen. Also das ist, glaube ich, menschlich. Das ist sowieso dieses große Problem. Du wirst, glaube ich, nie eine Gemeinde haben, die alle komplett gleich denken, auch wenn wir das gerne hätten. Aber das ist halt einfach dieses große Problem. Und ich glaube aber, oder ich glaube, dass sehr, sehr wichtig ist, dass du dich deshalb aber nicht einschränken lässt in dem, was du sagst, solange du das wirklich mit gutem Gewissen sagst. Und wirklich halt mit dem Gedanken und mit dem guten Gewissen, dass du halt eigentlich Gottes Weg vorbereiten willst, wenn wir jetzt bei Johannes bleiben. Genau, wenn du das mit gutem Gewissen machst, sag es. Mhm. Es wird immer Leute geben, die irgendwo Anstoß nehmen oder irgendwo ein Problem haben damit.
Mhm. Wie sehen die anderen beiden das?
Also ich würde sagen, wenn Jesus gesehen hätte, dass hier Menschen wirklich intellektuell sozusagen aufrichtig das falsch verstanden hätten, hätte es nicht gesagt. Mhm. So, glaube ich, kenne ich ihn. Es macht ja einen Unterschied, ob du es einfach, also, ja, oder ob du etwas bewusst missverstehen willst, weil so dir ein geistiges Problem vorliegt. Und das wirst du immer haben. Du kannst die geistlichste Predigt halten, Leute werden dir sagen, du bist, weißt, das ist jetzt nur gesetzlich oder
ja, das, da stand Jesus nicht im Zentrum.
Ja, genau, das wirst du immer haben. Aber das ist nicht der Maßstab. Der Maßstab ist ja nicht, wie Menschen es aufnehmen, sondern wie Gottes Geist an dir wirkt und durch dich wirkt. Und aufrichtige Menschen werden das immer verstehen. Ich erinnere mich im Gegenteil, wir haben manchmal, vor vielen, vielen Jahren hatten wir mal eine Predigt bei uns in der Gemeinde von einem Bruder, der ist wirklich sehr, wie soll ich sagen, also der hat wirklich mit Schmackes gepredigt, ja, also so richtig, ja, also da waren die Ellen White Zitate und es waren immer so die kein anderer sonst predigt, so nach dem Motto, ja, also das war so richtig, richtig Vollkorn und ich hatte jemanden, dem ich Bibelstunden gegeben habe und das ging wirklich von A nach B nach Z, das ging querbeet und ich bin nach der Predigt, habe ich fast ein bisschen Angst gehabt, ja, also was wird die jetzt denken, das waren viele Themen angesprochen, die ich noch nie gehört hat, ja, und ich bin dann zu ihr hin und habe gedacht, naja, es war halt schon eine lange Predigt und sowas, um ein bisschen aufzufangen. Ja, das war so interessant, ich fand das so spannend und ich bin so angesprochen worden. Mhm. Und da habe ich gelernt, sie hat sicherlich nicht alles intellektuell verstanden, aber sie war in dem Moment, sie war geistlich, ja, sie wollte Jesus besser kennenlernen. Und auch Dinge, die vielleicht missverständlich gewesen wären, waren für sie nicht missverständlich, weil sie die richtige Einstellung gehabt hat.
Ja.
Und da, also da spielt sozusagen das intellektuelle Verständnis gar keine Rolle.
Vielleicht müssen wir Menschen manchmal auch mehr zumuten.
Absolut.
Ja. Und müssen in Kauf nehmen, dass es immer Leute geben wird, die wollen das gar nicht verstehen. Ja, aber das, ihr habt sicherlich gehört, auch meine Art der Fragestellung. Ich bin unzufrieden damit, dass vieles gar nicht passiert. Einfach nur aus Angst heraus, es könnte missverstanden werden, es könnte falsch ankommen. Und dann wundern wir uns, wenn nichts vorangeht.
Ich glaube schon, dass es sehr stark auch an deiner eigenen Motivation hängt. Mhm. Ja? Möchte ich jetzt jemanden bewusst provozieren und ihm eins überbraten? Oder und werde jetzt da bewusst, keine Ahnung, um heiliger zu wirken oder was, so wie du gesagt hast, Kanaansprache verwenden, werde dann halt irgendwann mal ins Mittelalter Hochdeutsch rübergehen und Begriffe verwenden, die tatsächlich unsere Jugendlichen, mit denen sie heute gar nichts anzufangen können, ja. Wenn ich die Sachen erkläre bei einer normalen Predigt, ich glaube, da können unsere Jugendlichen auch jeder von der Straße kann da mitfolgen. Es geht um die Motivation. Auf der anderen Seite, wenn ich aber mich zu sehr anpasse, was habe ich den Leuten bitte zu sagen? Warum soll der Mensch von der Straße kommen und zuhören? Warum, wenn er hier sowieso nichts anderes kriegt wie in jedem entschuldige Radiosender?
Ja.
Und das fällt auch unseren Jugendlichen auf. Und das höre ich zu Hause recht häufig, wenn dann Predigten gesprochen werden, wo sich die Prediger versuchen, zu sehr an die Jugendlichen ranzutasten und den Jugendjargon zu
üben.
Ja, um dann nicht missverstanden zu werden oder aus welcher Motivation auch immer, weiß ich nicht, aber jetzt gehe ich mal davon aus, um nicht missverstanden zu werden. Sie schalten ab. Es kommt gar nicht bei ihnen an. Und so wie der Jürgen schon gesagt hat, wenn dich jemand missverstehen will, der wird dich missverstehen. Da kannst du nichts draus machen, aber natürlich kannst du Sachen erklären und wir müssen klar und standhaft zu unseren Dingen stehen, die wir so sehen, die wir aus der Bibel begründen können.
Ja, und vor allem glaube ich, das große Problem, das hast du ja schon erwähnt, dass du so eine Angstgemeinschaft aufbaust, so eine Angstgemeinde aufbaust, wo du dir nicht mehr traust, in der Sabbatschule zu sagen, was du denkst oder eben eine Predigt zu halten, wie du glaubst, dass es richtig ist oder wie du halt das vermitteln möchtest. Ich glaube, das ist ein großes, großes Problem und sehr angstbehaftet. Und das war noch nie gut, angstbehaftet. Ja.
Noch eine kurze Sache. Ich glaube, wenn du Ellen White zitierst und das aus Überzeugung machst, weil du wirklich sie selbst liest und für dich anwendest, wird es auch nicht missverstanden werden. Wir waren während unseres Urlaubes, haben wir auch eine Glaubensgemeinschaft besucht, weil wir uns das anschauen wollten, wie sie ihre historischen Städte präferieren und so. Und sie haben uns eine kleine Führung gegeben. Sie haben das, was sie glauben, mit dermaßen einer Überzeugung gebracht. Es war nicht komisch, es war nicht lächerlich. Ich könnte es für mich das niemals so annehmen, aber mir wäre es niemals zu dem Zeitpunkt eingefallen, das irgendwie in Frage zu stellen oder komisch zu finden oder irgendwie ihnen was vorzuwerfen, weil sie daran wirklich, was sie uns erzählt haben und erklärt haben über ihren Glauben, sie glauben daran. Und ich glaube schon sehr stark, dass es beim Zuhörer auch so ankommt. Glaube ich an das, was ich da jetzt zitiere von Ellen White? Stelle ich sie über die Bibel und brauche ich sie, um jemanden da zu erschlagen? Oder suche ich sie als eine größere Erleuchtung und als eine bessere Erklärung für das, was ich jetzt in der Bibel gefunden habe?
Und vielleicht noch ein kurzes Bild dazu. Ich sehe halt Gemeinde als Familie, oder so sollte es funktionieren. Und in einer Familie kann ich ja auch sagen, was ich denke. Oder sollte auch offen sprechen dürfen, wie ich das sehe und eben, wie gesagt, nicht angstbehaftet. Oder schon im Vorhinein eingeschränkt wird, das kannst du nicht sagen und das kannst du nicht sagen. Das, glaube ich, wird sehr gefährlich dann.
Ich denke, wir haben immer die Aufgabe, gerade wenn uns viele Leute zuhören, dass wir Worte mit Bedacht wählen, dass wir möglichst klar verständlich, auch für einfache Menschen, die jetzt vielleicht nicht eine große theologische, biblische Bildung haben, verständlich bleiben. Auf der anderen Seite müssen wir einfach auch den Mut besitzen, Dinge auszusprechen, die sich nicht jeder wagt auszusprechen. Ich glaube, dass es sehr faszinierend ist. Ich selbst habe es auch als Jugendlicher sehr ansprechend gefunden, mal Leuten zuzuhören, die Dinge sagen, über die keiner zu reden wagte, vielleicht nicht mal zu denken wagte. Ich muss ja nicht deren Meinung sein, aber der Mut, der hat mich immer fasziniert. Und das habe ich den Eindruck, das sehen wir auch hier bei Jesus selbst. Und das erwartet er von denen, die Zeugnis von ihm geben. Sie sollen offenes, ehrliches, aufrichtiges Zeugnis geben, auch dort, wo Leute nicht gut damit umgehen werden. Es muss aber klar und deutlich sein. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um noch auf die anderen Themen einzugehen, die die Woche behandelt wurden. Mich würde gerne so als Abschlussgedanken noch interessieren. wie können wir denn Zeugnis geben, das wirklich wirkt? Dass Menschen, wenn wir mit ihnen reden, den Eindruck haben, okay, du hast jetzt gerade, die Mormonen, schätze ich, ging es ja, andere Glaubensgemeinschaften erwähnt, die das mit einer Überzeugung machen, die dem Inhalt, ich darf das vielleicht mal so offen sagen, nicht entsprechen. Ja, der Inhalt, der würde diese Überzeugung, wie ich finde, nicht zulassen. Und doch tun sie es. Und das ist faszinierend. Ich bin der Überzeugung, also gerade als Adventisten haben wir ein Verständnis der Heiligen Schriften, der Heilsgeschichte, das ist bahnbrechend, das ist unvergleichbar. Wir haben alles Recht, mit voller Deutlichkeit und mit vollem Mut aufzutreten. Und doch sehe ich so viele ängstliche Prediger und Geschwister, die sich nicht mal wagen, ihren Kollegen nach 10 Jahren des gleichen Arbeitsplatzes mitzuteilen, ich gehe am Sabbat in den Gottesdienst. Ja, das ist manchmal beschämend, was man so mitbekommt. Was können wir tun? Dass wir mutig sind und unser Zeugnis wirklich wirksam. Christopher.
Wir haben in der Woche zuvor Johannes 4 betrachtet. Die Frau hat einer ganzen Stadt bezeugt. Die hat einen Messias getroffen. Die hat kein Seminar besucht. Die hat keine Jetzt-geht-mal-raus-Predigt gehört. Die hat gewusst, Jesus kennt alle meine Sünden und hat mir vergeben. Und diese persönliche Erfahrung, ich glaube, die wird manchmal, also es wird manchmal mehr geglaubt, dass es sie gibt, als dass man sie hat. Versteht ihr, was ich meine? Es wird manchmal mehr von der Liebe Gottes gesungen, als dass sie tatsächlich im Herzen erlebt wird. Denn ein Mensch, der Jesus begegnet, kann gar nicht anders, als von ihm zu reden. Ja? Johannes 1, die haben einen Tag mit Jesus verbracht. Das Erste, was man sieht, ist, hey, wir haben den Messias gefunden. Und ich glaube, das ist das Ding. Wir brauchen nicht mehr, also Missionsmaterialien und Seminare gibt es wie Sand am Meer. Was wir wirklich, glaube ich, lernen müssen, ist, mit Jesus im Alltag zu leben, zu glauben, dass er mein persönlicher Erlöser ist, die Kraft des Evangeliums spüren, zu wissen, dass ich auch tatsächlich auch erlebe, wie er auch mich in bestimmten Alltagssituationen führt, dass er mir an bestimmten Herausforderungen geholfen hat. Das darf man gar nicht mehr erzählen. Da habe ich immer ein frisches Zeugnis. Mhm. Ja.
Also ich glaube, das ist sehr stark, wie nehme ich mich selbst wahr? Nehme ich mich als zu wichtig, zu bedeutend wahr, dass ich damit nicht umgehen könnte, wenn mein Arbeitskollege mich vielleicht verspottet oder mich auslacht. Kann ja alles passieren, ja. Wenn es mir nicht um mich geht und wie ich bei den anderen ankomme, dann fällt es mir leichter, was zu sagen. Und außerdem, wenn mein Leben davon erfüllt ist, so wie du sagst, dann rede ich davon. Wer meinen Sohn kennt, ich glaube, bei jedem dritten Satz spätestens ist er bei seinem Lieblingsthema angelangt, Flugzeuge.
Genau.
Und das ist sein Leben. Er trackert die Flugzeuge, er wacht auf mit Flugzeugen, er geht ins Bett mit Flugzeugen. Und es ist einfach das, was ihn beschäftigt. Mhm. Und wenn Jesus mich nicht beschäftigt, wenn man sich jetzt überlegt, wir glauben an eine Endzeit, wir glauben daran, rein theoretisch, dass Jesus bald wiederkommen wird, dass diese Welt, so wie wir sie kennen, dass sie dem Untergang geweiht ist. Wenn wir angenommen, einer von uns auf der Titanic wäre und wüsste, wir gehen jetzt unter. Wer würde denn dastehen und sagen, naja gut, okay, also jetzt kann ich da nichts sagen. Ich meine, die würden mich jetzt für doof erklären.
Die wollen in Ruhe schlafen, es ist doch Nacht.
Eben, die wollen ja nicht gestört werden. Oder würden wir rumrennen und sagen, du pass auf, da ist der Eisberg, wir gehen gleich alle unter. Hier ist das Rettungsboot, geh rein. Und weil wir, glaube ich, manchmal selbst nicht dran wirklich glauben und an diesem Leben, was wir hier uns aufgebaut haben, zu sehr festhalten und weil uns hier es doch zu gut geht, da sehe man nicht die Notwendigkeit und die Dringlichkeit unserer Mitmenschen, wie gern wir sie auch haben wollen, würden unsere Kollegen und Nachbarn, dass wir sie davor warnen, dass sie untergehen werden.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Es ist ja bei den meisten, unterstelle ich bei uns in der Gemeinde, der Glaube ist ihnen wichtig, sonst wären sie nicht da. Sie opfern auch was dafür. Aber es gibt so viele andere Dinge, die halt auch wichtig sind. Und dann hat das vielleicht manchmal nicht den Raum in unserem Denken, den es haben müsste und im Herzen, damit wir, wie du es erzählst von deinem Sohn, einfach beim dritten Satz oder sagen wir mal nach nur noch 20 Minuten oder sagen wir nach 2 Jahren neben dem Kollegen am Arbeitsplatz endlich mal auch über dieses Thema reden. Wir müssen zum Ende kommen oder wir müssen jetzt abschließen. Die Zeit ist vorüber. Ich danke euch für das lebendige Mitmachen, das Gespräch. Und ich würde dich, Agnessa, bitten, noch ein Gebet zu sprechen zum Abschluss.
Lieber himmlischer Vater, lieber Herr Jesus, danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist und uns ein Beispiel gegeben hast. Danke dir, Herr Jesus, dass du da warst und dass du die Menschen damals gelehrt hast und dass diese Sachen aufgeschrieben worden sind für uns als Zeugnis, damit wir es verstehen können, wie dein Charakter ist, wie du bist, Herr Jesus. du wolltest niemanden vor den Kopf stoßen und du wolltest sicherlich auch nicht, dass man dich missversteht. Aber viele Dinge sind passiert, weil die Menschen einfach zu stur waren und zu egoistisch und zu stolz und diese Dinge auch nicht sehen wollten. Herr Jesus, wir möchten dich bitten, dass du uns unsere geistliche Blindheit, die wir doch manchmal an den Tag legen, dass du sie uns nimmst, dass du uns hilfst, für dich Zeugen zu sein, die mutig und überzeugt von dem, was sie mit dir erlebt haben, rausgehen und dich bezeugen. Danke, Herr Jesus, dass du bald wiederkommen wirst. Danke, dass du uns erlöst hast und dass du uns so sehr lieb hast. In deinem heiligen Namen. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.